Guten Tag, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Da sind auch schon meine Folien, ganz wunderbar. Wie die Lisa schon erwähnt, also erstens mal, ich werde jetzt per Du mit euch sein, wir sind zwar nicht beim IKEA, aber wenn das okay ist, ist wer dagegen? Wäre mir eh egal, ich würde trotzdem per Du sein. Ich arbeite seit einigen Tagen hauptsächlich darüber, wie Unternehmen persönliche Daten gegen uns nutzen. Ich beschäftige mich mit Google, Facebook, Apps und so weiter, aber in letzter Zeit auch immer mehr mit betrieblicher Datenerfassung, betrieblicher Datenauswertung und werde jetzt bald im Rahmen des AK Digitalisierungsfonds erforschen, Überwachung und Kontrolle im Betrieb. Ich habe früher auch mal ein Spiel entwickelt über Datenerfassung und Datenmissbrauch, ein lustiges namens Data Dealer. Und ich habe einige Publikationen in den letzten Jahren verbrochen. Die sind alle frei zugänglich auf dieser Website meines kleinen Instituts Cracked Labs. Vor ein paar Tagen habe ich einen Vortrag eines Unternehmensberaters gehört und der hat folgendes Video gezeigt. Der hat dieses Video ernsthaft als Sinnbild für das, wie unsere digitale Ökonomie in Zukunft aussehen soll, verwendet. Er hat dann gemeint, irgendwie so, naja, die Radfahrerinnen und die Fußgänger, vielleicht haben die so einen Taktgeber dann im Ohr oder sowas. Aber ich würde natürlich sagen, ja, es ist sehr wohl ein Sinnbild, aber es ist eher ein Sinnbild für die massiven Probleme und Nebenwirkungen, wie Technologie und Informationstechnologie heute eingesetzt wird. Also selbstfahrende Autos und so weiter, Sie wissen, ihr wisst schon, jetzt muss ich mich umstellen. Jedenfalls, Technologie ist nie neutral, Technologie prägt Gesellschaft und in dem Fall sieht man ganz klar, wer auf der Strecke bleibt. Also da wird quasi so wie jetzt schon der Individualverkehr unsere Städte prägt, also das wäre natürlich ein komplettes Desaster. Es gab im Silicon Valley auch schon Leute, die haben vorgeschlagen, so Glaswände bei den Gehsteigen einzubauen, so wie in U-Bahnen, damit die selbstfahrenden Autos problemlos quasi durch die Gegend fahren können. Kompletter Wahnsinn. Menschen werden da eigentlich quasi überhaupt nicht mitgedacht bei dieser Art des Denkens. Die müssen sich anpassen, diese technischen Umgebungen, die verändern uns. Und man könnte fast sagen, Menschen werden viel eher zu Robotern in dem Fall, als dass wir jetzt da irgendwie durch Roboter ersetzt werden, was ja oft die Debatte ist. Und das bringt mich gleich zu meinem ersten Beispiel. Die Firma Amazon ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass es mit den Arbeitsbedingungen zum Besten steht in deren Warenlagern. Beschäftigte werden auf Schritt und Tritt überwacht, Arbeitsleistung wird im Minutentakt erfasst, zum Beispiel durch die Handgeräte, mit denen die Pakete im Warenlager gescannt werden. Wofür werden die Auswertungen genutzt? Kürzlich veröffentlichte Dokumente legen nahe, dass Amazon diese in einem Warenlager in den USA 10% der Belegschaft jährlich wegen mangelnder Produktivität gekündigt hat, und zwar zum Teil vollautomatisch. Auf Basis dieser Leistungsdatenerfassung haben die Leute kleine Pausen gemacht, zu viele kleine Pausen, nicht genug Pakete pro Sekunde und 10% gefeuert. Wir wissen nicht, ob das in Deutschland oder in Österreich auch so ähnlich funktioniert. Es gibt aber Indizien dafür. Schon 2015 wurde dieses sogenannte Inaktivitätsprotokoll veröffentlicht in Deutschland. Eine Gewerkschaft hat sich da sehr massiv eingesetzt. Es war so, dass in einem deutschen Amazon-Warenlager ein Manager zu einem Mitarbeiter gesagt hat, du hast an diesem Tag von 8.15 Uhr bis 8.17 Uhr warst du inaktiv und von 7.13 Uhr bis 7.14 Uhr warst du auch inaktiv und so weiter. Und sie haben das in einem Protokoll festgehalten, was natürlich ein großer Fehler ist. Im Standard gab es einen Bericht, der einen österreichischen Amazon-Mitarbeiter zitiert hat, der sagt, er denkt, dass in Österreich diese Datenerfassung auch zu Konsequenzen führt und vielleicht auch zu sowas wie Kündigungen. Wir wissen es aber nicht. Amazon geht noch weiter. Dieses Patent von Amazon zeigt einen Sensor an der Hand, quasi, der genau erfasst, wo jemand im Regal sich gerade bewegt. Und ich würde sagen, das ist ein sehr schönes Bild dafür, akribische Erfassung von Bewegungen, dafür, wovon wir eigentlich oft sprechen, in dem Fall von sogenannten digitalen Taylorismus, der Neuauflage einer Managementlehre, das sogenannte wissenschaftliche Management des Frederick Taylor, das der Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Das Ziel war damals Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen, die Zerlegung der Arbeit in kleine Schritte, detaillierte Vorgaben für Arbeitsschritte, Leistungs- und Zielvorgaben. Und das ist natürlich jetzt im digitalen Zeitalter extrem viel verschärfter möglich und mit viel genauerer Datenerfassung. Sehr schön zeigt dieses Video das auch. Wir haben hier ein Warenlager von JD, das ist ein chinesischer Online-Händler. Und mal abgesehen von der Frage, ob wir diese Art des Versandhandels mit ihren gesellschaftlichen und ökologischen Nebenwirkungen so überhaupt wollen, zeigt das Video zwei Dinge, finde ich. Erstens, Automatisierung ist super. Natürlich. Ich finde, man sollte alle Arbeit ersetzen durch Roboter, meinetwegen, ist okay. Aber wir sehen hier zwei Arten von Robotern. Wir sehen im Hintergrund noch quasi eine andere Art von Robotern, die da bei diesen Stationen stehen und die Teil dieses Arbeitsprozesses sind und ganz genau abgegrenzte kleine Tätigkeit vollziehen müssen und die mit Sicherheit ähnlich wie bei Amazon genau vermessen werden und deren Leistung genau ausgewertet wird. Amazon, Deutschland und Österreich hat diese Sache mit der automatischen Kündigung nicht dementiert. Die Stellungnahme hat gelautet, wie alle Unternehmen haben auch wir Erwartungen hinsichtlich der Leistung unserer Mitarbeiter. Bei uns werden Produktivitätskennwerte nach objektiven Gesichtspunkten festgelegt und über längere Zeiträume evaluiert. Dabei wird insbesondere auch die durchschnittliche Leistung der Belegschaft selbst berücksichtigt. Und ich finde, es ist eine sehr interessante Stellungnahme, weil wenn wir uns jetzt vorstellen, jedes Jahr werden 10%, die am unproduktivsten sind, gekündigt und sie benutzen immer die durchschnittliche Leistung der Belegschaft, um festzulegen, wie viel sie leisten müssen, dann steigert sich quasi die erforderliche Leistung jedes Jahr. Das ist ein Rückkopplungseffekt, ein selbstverstärkender Effekt. Gut, wenn wir uns, man könnte sagen, das ist ein Algorithmus, der da verwendet wird. Wenn wir uns den ansehen, der ist relativ einfach. Der Handscanner erfasst Daten über die Bewegungen, die Tätigkeiten, über Intervalle, kleine Pausen. Da wird die Leistung ausgewertet und dann werden Entscheidungen getroffen. Ein Algorithmus könnte man streng genommen, sagt man meistens, ist sowas wie eine Handlungsanleitung zur Lösung eines Problems. Ein bisschen allgemeiner gesagt, würde ich sagen, es ist die Art, wie aus Daten Entscheidungen über Menschen werden. Dieser Algorithmus, wenn man so will, ist trivial. Etwas weniger trivial ist es, wenn man schon vor Antritt der Beschäftigung vorhersagen will, wie gut jemand für einen Job geeignet sein könnte. Das hat wieder Amazon gemacht, diesmal für höher qualifizierte Jobs. Sie haben Lebensläufe von Bewerberinnen statistisch mit bestehendem Personal, mit den Lebensläufen von bestehendem Personal verglichen, der letzten 10 Jahre. Und dann hat die Personalbewertung für jeden Bewerber, jede Bewerberin so Punkte, also Sterne bekommen, so wie die Produkte auf Amazon quasi. Das ist ein 4,5-Sterne-Bewerber, das ist ein 3-Sterne-Bewerber und so weiter. Damit werden quasi alle, die unter 5 Sterne sind, wahrscheinlich einfach aussortiert, kann man sagen. Und der Punkt war, sie sind dann darauf gekommen, dass dieses System systematisch gegen Frauen diskriminiert hat und Frauen einfach aussortiert hat. Warum? Weil die 10 Jahre Daten von Lebensläufen, von Amazon, von bestehendem Personal, da waren sehr viel mehr Männer dabei und der Algorithmus hat aus dieser Vergangenheit gelernt. Und auch wenn nicht mal das Geschlecht, wenn das Geschlecht sogar extra ausgeblendet worden ist von diesem Algorithmus bei der Entscheidung, hat es trotzdem subtile statistische Muster entdeckt, zum Beispiel Unis, die mehr von Männern besucht werden, bestimmte Wörter, Hobbys und so weiter. Gut, ein näherer Blick, also nochmal, Amazon hat den Algorithmus aufgegeben, andere machen sowas trotzdem. Wenn man sich das etwas nochmal genauer ansieht, dann könnte man sagen, quasi hier ist eine Neubewerbung, der Lebenslauf, der geht dann in ein sogenanntes Modell und dieses Modell erzeugt jetzt diese Leistungsprognose oder diese 5-Sterne- oder 4-Sterne-Bewertung und das ist etwas komplexer, weil dieses Modell wird eben gefüttert durch die Daten, durch Lebensläufe und Leistungsbewertungen der letzten 10 Jahre bei Amazon, die sogenannten Trainingsdaten, und die laufen dann in ein System, ein Machine Learning System, also in ein System, wo maschinell gelernt wird und maschinell Zusammenhänge und Muster in diesen 10 Jahren Daten erkannt werden. Und das fließt dann ein in das Modell, so nennt man das, das dann schlussendlich eingesetzt wird, um für Neubewerbungen Entscheidungen zu treffen. Man könnte sagen, das ist so ein bisschen eine allgemeinere schematische Darstellung, die lässt sich übertragen auf viele andere Systeme. Das ist eigentlich der Kern dessen, wovon wir meistens reden, wenn wir von künstlicher Intelligenz oder sowas reden. Es wird ein Modell trainiert, um Muster und Zusammenhänge zu erkennen. Dann werden Regeln aufgestellt und dann kann das Modell benutzt werden, um irgendwelche Prognosen zu machen. Und da kann natürlich automatisch Ungerechtigkeit reproduziert werden, wenn die Daten, die Trainingsdaten, die reinfließen, auch schon quasi diese Ungerechtigkeit in sich haben. Amazon hat es aufgegeben, abseits davon werden aber solche Dinge immer mehr eingesetzt. Zum Beispiel Cornerstone, die verwalten, die haben Produkte für Personalverwaltung, interne Weiterbildung und Neueinstellungen und die sagen, sie haben Daten über 19 Millionen Arbeitnehmerinnen von 2200 Unternehmen. Die haben sie quasi von ihren ehemaligen Kunden, haben sie diese Daten und damit machen sie dann solche Prognosen. Viel wilder die Firma HireIQ, die machen automatisierte Bewerbungsgespräche für Callcenter-Mitarbeiterinnen und behaupten, dass sie quasi Stimmproben analysieren und dann schlechte Kandidaten und Kandidatinnen aussortieren. Der Einstellungsprozess, wie sie sagen, soll billiger, effizienter und schneller werden. Anderes Beispiel, HireVue, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, hat die Lisa vorher erwähnt, bieten an Video-Interviews per Smartphone oder Laptop, analysieren dann Gesichtsausdrücke, Gesten, Sprache, Ausdrucksweise und sagen, sie haben in den UK schon 100.000 Bewerber und Bewerberinnen durch dieses System laufen lassen, zum Beispiel bei Unilever. Das sind nur einige von tausenden obskuren Firmen in der Welt, die den Hype um künstliche Intelligenz als Verkaufsstrategie nutzen. Worum geht es bei dieser künstlichen Intelligenz? Na, wir wissen alle, Skynet. Wer kennt Skynet von Terminator? Nein, bei künstlicher Intelligenz geht es kaum um solche apokalyptischen oder spektakulären Bilder, die wir aus Filmen oder Büchern kennen, sondern, wie wir schon vorher gesehen haben, meistens um ziemlich trockene statistische Methoden. An dieser Stelle eine Frage an euch, das brauche ich dann für später. Wer von euch, ich hoffe, ich sehe euch jetzt dann, war schon mal in psychologischer Behandlung? Ja, nicht so schüchtern. Naja gut, das sind jetzt relativ wenig, das müsste im Schnitt schon mehr sein, aber das bekommen wir schon hin. Das sogenannte Big Five Modell, ist ein Modell der Persönlichkeitspsychologie, das schon lange eingesetzt wird. In diesem Modell lässt sich jede Person anhand von 5 Hauptdimensionen einordnen. Neurotizismus, neurotische Menschen sind ängstlich, nervös, unsicher, unstabil, vor allem in Stresssituationen. Extrovertiertheit, Offenheit für Neues, Gewissenhaftigkeit und soziale Verträglichkeit, also wie kooperativ und rücksichtsvoll jemand ist. Es sei dahingestellt, ob dieses Modell überhaupt funktioniert, aber es ist gut etabliert, wurde in über 3000 wissenschaftlichen Studien eingesetzt und sehr oft auch in der Praxis verwendet. Nun hat ein Schweizer Forschungsteam Folgendes gemacht. Sie haben den Teilnehmenden ihrer Studie zuerst ganz klassisch einen Fragebogen in die Hand gedrückt und damit die jeweiligen Anteile der 5 Eigenschaften untersucht. Also Neurotizismus 4, Offenheit 3 und so weiter. Dann wurde den gleichen Leuten eine Software am Telefon, am Smartphone installiert, das 8 Monate lang folgende Infos aufgezeichnet hat. Wie oft ist welche App genutzt worden, also Musik, Kalender und so weiter. Anzahl und Dauer von eingehenden, ausgehenden und versäumten Anrufen und von Kurznachrichten. Hier wurde auch die Wortlänge ausgewertet. Das sind sogenannte Metadaten, keine Inhalte, also nicht, was sie gesprochen haben oder was sie geschrieben haben. Und dann haben sie versucht, Muster zu finden und allein aus diesen Mobiltelefon-Metadaten auf die Charaktereigenschaften zu schließen. Sie hatten also einerseits Anrufdaten, andererseits die Testergebnisse von den Fragebögen, ganz klassisch, und haben versucht, da Muster zu finden. Und sie waren erfolgreich, sie haben statistische Zusammenhänge gefunden, die Korrelationen, die statistischen, waren nicht extrem, aber eindeutig vorhanden. Zum Beispiel Leute, die am Handy häufiger die Office- und Kalender-App nutzen, sind tendenziell neurotischer, weniger offen für Neues, mit ihrer sozialen Verträglichkeit sieht es nicht besonders gut aus. Häufige Internetnutzung am Telefon, weniger extrovertiert und offen, viele Videos und MP3s, nicht sehr gewissenhaft. Das bedeutet alles überhaupt nicht, dass es in 100% der Fälle so ist, aber die Wahrscheinlichkeit nach diesem statistischen Modell ist höher. Wer mehr eingehende Anrufe erhält, ist potenziell weniger ängstlich und unsicher und außerdem extrovertierter. Je länger jemand telefoniert, desto extrovertierter, offener und sozial verträglicher. Viele versäumte Anrufe deuten hingegen auf einen Mangel an Offenheit hin. Und wer oft unterschiedliche Kontakte anruft, ist ja super sozial, aber wer lieber SMS verschickt, ist potenziell weniger gewissenhaft und sozial eher unverträglich. Gut, das ist alles natürlich ganz lustig und ihr könntet sagen, manches davon hätte ich auch gewusst, das ist so Alltagswissen, aber das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass man diese Zusammenhänge jetzt einfach für Millionen von Anrufdatensätzen berechnen kann, wenn man will. Und schlussendlich bei der Studie, wenn es darum ging, ist eine bestimmte Charaktereigenschaft, zum Beispiel Neurotizismus, bei jemandem niedrig oder hoch ausgeprägt, dann haben sie quasi Ergebnisse von bis zu 76% Erfolgsrate bekommen. Klingt gut, 76%, ist in Wirklichkeit aber grottenschlecht. In vielen Fällen ist es dann fehlerhaft, immer noch. Aber wer weiß, vielleicht wird derartiges ja trotzdem eingesetzt. Wer sich noch für die Big Five interessiert, seht ihr auf der folgenden Folie. Das stammt vom britischen Geheimdienst, aus den Snowden Leaks. Man hat sich hier damit befasst, wie die Big Five Eigenschaften mit den benutzten Webbrowsern korrelieren. Firefox-Nutzer sind anscheinend potenziell neurotischer. Gut, Metadaten, keine Kommunikationsinhalte. Was nicht eingeflossen ist bei der Studie, ist die Frage, wer telefoniert mit wem, wer ist mit wem befreundet. Soziale Netzwerke und deren Analyse bieten ein Vielfaches an Möglichkeiten, Schlüsse zu ziehen. Auch dabei handelt es sich um sogenannte Metadaten. Metadaten sind mächtig oder wie das der ehemalige CIA-Direktor formuliert hat, wir töten Menschen auf Basis von Metadaten. Also quasi ein Anruf vom Satellitentelefon mit verdächtigen Personen, Drohne wird losgeschickt und fertig. Er hat das nachher bereut, dass er das gesagt hat. Oder wie das sein Homie von der NSA formuliert, Metadaten erzählen dir absolut alles über das Leben eines Menschen. Hast du genug Metadaten, brauchst du wirklich keine Inhalte. Gut, das ist alles ein bisschen übertrieben. Einen Gang runtergeschalten, das ist Signify, eine US-Firma, die rein aus Mobiltelefon-Anruf-Metadaten die Kreditwürdigkeit berechnet und die Ergebnisse dann verkauft. Basis sind 4 Wochen Anrufe, also wie oft man telefoniert hat und so weiter, sonst nicht. Inzwischen arbeiten die mit Telefonica und mit anderen großen Mobilfunknetzbetreibern zusammen, mit Equifax, einer großen Datenhandelsunternehmen im Bereich Kreditwürdigkeit und Scoring. Signify bezeichnet sich selbst als die ultimative Datenverwertungsplattform für Mobilfunknetzbetreiber. Worum es dabei geht, bei den vorher erwähnten Studien, bei der Firma, ist der Versuch, in großen Datenmengen Muster, Regelmäßigkeiten, Gesetzmäßigkeiten oder Zusammenhänge zu entdecken und damit Prognosen zu wagen, zum Beispiel über zukünftiges Verhalten. Die Kreditwürdigkeit, zukünftige Zahlungskräftigkeit ist quasi auch eine Prognose. Einerseits mit Mitteln der Mathematik und Statistik, andererseits, wie erwähnt, mit Technologien des maschinellen Lernens, bei dem ein Computersystem aus Beispieldaten lernt, quasi trainiert wird und dabei im Laufe der Zeit Zusammenhänge in diesen Beispieldaten findet und die dann zu Gesetzmäßigkeiten verallgemeinert. Anderes Beispiel, die von einem ehemaligen Google-Manager gegründete Firma Zest Finance. Es geht wieder um die Kreditwürdigkeit. Die sagen, wir haben alles bei Google gelernt. Die haben quasi die Google-Suchergebnisse und so weiter früher sich damit beschäftigt. Und jetzt sagen sie, wir kombinieren 70.000 Signale, um das Risiko für einen Zahlungsausfall einzuschätzen. Von der Nutzung von Smartphones, sozialen Netzwerken bis zur Rechtschreibung in Online-Kreditantragsformularen. 2016 hat Zest Finance eine Kooperation mit Baidu angekündigt, der größten chinesischen Suchmaschine, und sie sagen, sie wollen in Zukunft auch Suchbegriffe im Web für die Berechnung der Kreditwürdigkeit heranziehen. Und sie sagen, alle Daten sind Kreditdaten, wir wissen nur noch nicht genau, wie wir sie einsetzen werden. Gut, das Problem ist, ich halte alle diese Aussagen, diese Modelle, diese Anwendungen für höchst unzuverlässig, um nicht zu sagen, völlig dysfunktional und kaputt. Deren Einsatz ist völlig unverantwortlich, das funktioniert alles nicht, aber es wird verkauft. Und es wird in ärmeren Ländern zum Teil auch schon eingesetzt. Richtig wahnsinnig wird das alles bei folgender Studie. Michael Kosinski, ein Stanford-Forscher, hat eine Studie gemacht, wo er behauptet, er kann analysiert Fotos von Menschen und kann daraus die sexuelle Orientierung berechnen. Ich weiß nicht, woran das erinnert, vielleicht manchmal, also Schädelvermessung 2.0. Das ist natürlich alles ein vollkommener Blödsinn. Ich finde es wirklich katastrophal. Das ist die Studie ist in einem großen Journal, in einem renommierten in Stanford erschienen und nicht zurückgezogen worden, obwohl sie sehr viel kritisiert worden ist. Er hat nicht irgendwie herausgefunden, die sexuelle Orientierung vom Foto, sondern er hat Fotos von Online-Partnerbörsen verwendet als Trainingsdaten. Diese Fotos von Online-Partnerbörsen, vor allem, wenn es darum geht, dass jemand irgendwie als schwul ist oder lesbisch oder so, da gibt es ganz bestimmte Arten, wie Leute auf den Fotos sich inszenieren, wie sie ihr Gesicht gestalten, wie sie sich beleuchten. Und genau diese Dinge, diese Performance, diese Inszenierung der Menschen, das hat er quasi erkannt von den Fotos von der Online-Dating-Plattform, die natürlich überhaupt nicht repräsentativ sind wie irgendwelche anderen Fotos. Es ist aus meiner Sicht ein kompletter Blödsinn, aber das Problem ist, es gibt nichts, was nicht irgendwann dann trotzdem eingesetzt wird, leider. Wenn man sich anschaut, Faceception, eine Firma, die sagen, wir erkennen den IQ oder ob jemand ein Terrorist ist, auf Basis von Analyse von Fotos vom Gesicht. Kompletter Blödsinn, gemeingefährlich, aber die verkaufen das. Die verkaufen das für öffentliche Sicherheit, für Finanzdienstleister und für den Handel. Anderes Beispiel, Leptus, oder wie man die ausspricht, die sagen, sie prognostizieren die Lebenserwartung von der Analyse von Gesichtern. Für Versicherungen, aber auch für Marketing. Gesichtsanalyse ist aus meiner Sicht völlig indiskutabel und jenseits, abseits davon, die Vorhersage, wie lange wir leben und wann wir sterben, hat eine lange Geschichte. Lebensversicherungen haben Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts begonnen, den Mensch quasi als Risiko zu betrachten und zum Beispiel zu berechnen, wie lange jemand leben wird oder wann jemand sterben wird. Früher waren das sehr breite Segmente, das hat auch sehr viel zu Diskriminierung geführt, in den USA vor allem. Heute kann man das natürlich personalisiert und individuell machen, wenn man will. Die Firma Genius Healthcare berechnet zum Beispiel individuelle Krankheitsrisiken auf Basis vielfältigster Datenbestände von genetischen Daten, elektronischen Gesundheitsakten, Sensordaten von mobilen Geräten bis zu Daten über das Konsumverhalten. Sie arbeiten für US-Gesundheitsunternehmen und Versicherungen und bieten an, individuelle Krankheitsverläufe sowie den Erfolg bestimmter Behandlungsmethoden vorherzusagen und Patientinnen nach dem sogenannten Return of Investment zu reihen. Also zahlt sich eine bestimmte Behandlung aus, weg mit den hoffnungslosen Fällen. Basis dafür ist massive Datenerfassung, auch in der Arbeitswelt ist diese invasive Überwachung auf dem Vormarsch. Die Firma Humanize, ein wunderbarer Firmenname wieder mal, die bieten ein tragbares Gerät an, das den Arbeitsalltag dokumentieren, überwachen, analysieren, auswerten soll, Bewegungen und Gespräche und so weiter. Und ich habe ein kurzes Video, das ist jetzt leider auf Englisch, aber es geht auch mehr um die Bilder und ich werde kurz was dazu sagen nachher. Ein kurzes Video, wie das bekannte Kampfblatt für die Interessen von Arbeitnehmerinnen, The Economist, dieses Produkt beschrieben hat.
So it knows if I'm speaking or not speaking.
It knows if I'm moving,
whether I'm walking around or just sitting at my desk during the day. It knows generally where I am in the office, and it also can tell my proximity to other people wearing badges.
Das Verhältnis mit anderen Mitarbeitern, Informationen aus E-Mails und Kalendern.
We have a number of sensors in them. Bluetooth, that's able to do location in the office.
Standort,
microphones, look at how much I talk. Motion sensor to look at posture, overall activity levels.
Okay, genug. Gut, den Arbeitsalltag humanisieren mit Humanize. Ich hoffe, ihr kauft das. Katastrophal. Also diese euphemistischen Begriffe, finde ich, sind auch in dieser ganzen Daten- und künstlichen Intelligenzwelt allgegenwärtig. Das ist besonders Orwellsch, würde ich sagen, Humanize. Sie sind nicht die einzigen. Eine finnische Firma bietet zum Beispiel jetzt an, den E-Mail-Verkehr von Bewerberinnen zu analysieren und daraus sie zu bewerten. Und Microsoft Office 365 hat ein Modul namens Workplace Analytics. Und hier sieht man, die Auswertung ist etwas klein. Das sehen Sie, sieht man genau quasi pro Woche durchschnittliche Arbeitszeit 43,4 Stunden, 18 Meetings, die haben 5,2 Stunden gedauert, 49 E-Mails versandt, 5,9 Stunden, mit 40,9 Leuten durchschnittlich im Unternehmen zusammengearbeitet, mit 20,4 Leuten Kontakt gehabt außerhalb des Unternehmens. Ja, das kann man natürlich alles, wenn man will, zur Bewertung einsetzen. Ich hoffe, die Unternehmen setzen das nicht zur Bewertung ein, weil das in Österreich in der Form in den meisten Fällen datenschutzrechtlich wahrscheinlich nicht legal wäre. Aber die Software kann es. Und das ist ja oft so. Warum gibt es alle diese bewusstlosen technischen Lösungen? Eben, weil sie verkauft werden, weil sie dem Management eingeredet werden und weil eingesetzt wird, was technisch möglich ist. Jetzt habe ich noch ein kleines Video, ein Ausschnitt aus dem Film Work Hard, Play Hard, kennt vielleicht irgendjemand. Da wird dargestellt, eine Firma, Andres & Haus, ein mittelständisches Industrieunternehmen, 10.000 Mitarbeiter und ein Vertreter von SAP verkauft dem quasi deren Software für sogenanntes Humankapitalmanagement. Es geht um Talentmanagement, das ist wieder ein sehr schönes euphemistisches Wort, Performance Management, also um Leistung und so weiter. Aber schaut's mal kurz.
So, log on. Gut, ich habe geredet und eingetippt gleichzeitig und es hat funktioniert.
Ja. Was wir sehen, ist eine Web-Oberfläche. Wir haben es ein bisschen auf Sie, auf Anderson Hauser gemünzt. Portal-Technologie haben Sie im Haus.
Ja.
Und das geht so los, dass man so eine Übersichtsseite hat, wer ist heute da, wer ist heute nicht da, etc. pp. Letztendlich wollen wir uns heute aber hier um das Thema Talentmanagement kümmern. Und wir werden uns durch die Prozesse, nämlich den grünen hier, den Performance-Management-Prozess, den gelben hier oben, die Talenteinschätzung, hier schauen wir auf die Kriterien wie Potenzial, wie auch immer Sie das dann definieren, mit strategischem Denken oder welchen Kernkompetenzen auch immer gekoppelt. Also hier eine Talenteinschätzung, auch durch die Führungskraft durchgeführt für den Mitarbeiter, was letztendlich dazu führt, dass wir zum Mitarbeiter nicht nur Stammdaten haben, sondern ein Talentprofil kreieren können. Und für mich, und ich glaube, das wird sehr wichtig, dass man hier qualitativ gut wird, also eine gute Einschätzung bekommt von einem Manager und hier Talentprofile hat, die dann aussagekräftig sind, dass Sie als Personaler dann auch sagen können, okay, wo sind jetzt meine Leute? Und nicht nur die Guten, sondern auch die, die unser Bauch sind, ja, die unsere Workforce steigern. Und was ist mit denen, die gerade nicht so performen? Was machen wir mit denen? Ja? Dass man sich diesen Daten eben stellen kann. Ganz wichtig, Software ist hier das eine, ja, die Einschätzung und das Gespräch mit dem Mitarbeiter, ich glaube, da stimmen Sie mir hoffentlich zu, ist sicherlich das andere, dass der Mitarbeiter hier nicht das Gefühl hat, dass er irgendwie über Zahlen eingeschränkt wird, ja, sondern dass wir natürlich in solchen Systemen das nach...
Gut, zweiter Ausschnitt noch kurz. Es ist eine wunderbare Sprache, diese Verkaufssprache, würde ich sagen. Man sieht hier, wie so verschiedene Dinge, man kann das fast nicht lesen, glaube ich, verschiedene Dinge von einem Mitarbeiter irgendwie bewertet werden können. Persönliches Verhalten, Arbeitsverhalten, wahrscheinlich aus einer Umfrage oder so, ja. Mitarbeitergespräch, was auch immer.
Was jetzt aufgeht, ist ein sogenanntes Grid, in dem wir die Daten aus dem Potenzialprozess, also aus der Talenteinschätzung, wie die Talente eingeschätzt wurden, und aus der Leistungseinschätzung, desto höher die Leistungseinschätzung, desto weiter rechts, desto höher die Potenzialeinschätzung, desto weiter oben, und kann dann in die einzelnen Personen in der Form eintauchen, zu sagen, schauen wir uns mal hier die High Potentials an. Also letztendlich läuft es genauso. So sammle ich die Daten zum Talent, kriege sie hier transparent. Wichtiger eben auch, dass der Mitarbeiter selber Daten beisteuern kann, wie Mobilität und so weiter, sodass wir letztendlich hier einen schönen Überblick kriegen über das Talent. Und das sind für mich jetzt die, natürlich neben Stammdaten und für die Payroll wichtige Daten, aber das sind qualitativ hochwertige Daten jetzt. Ja. Zentrale Transparenz für Sie auch. Wo sitzen jetzt gute Leute? Ja? Und dann kann man damit eben mit dieser Rundumsicht arbeiten. Nicht im Sinne von gläserner Mitarbeiter. Ich glaube, das ist auch was. Also ich persönlich als Mitarbeiter trage da sehr gern zu bei, ja? Weil ich natürlich damit auch eine Erwartung habe, dass mein Manager mit mir arbeitet. Also das muss man natürlich dann hinkriegen.
Kennen Sie irgendwelche juristische Hürden? Also Themen, ich habe Daten in einem bestimmten... Für mich ist natürlich das Internationale oder Weltweite quasi am interessantesten am Ende, wenn ich die Daten drin habe. Aber wenn ich, wenn wir sagen, wir erheben lokal, ich nehme einfach ein Beispiel, ich erhebe in den USA, darf ich die überhaupt sehen, darf ich die transferieren, wo liegen die und so weiter. Also die ganzen Datenschutzbestimmungen, nicht?
Rechtlich, sage ich mal, durch das, dass es sehr viele Kunden machen, gibt es da jetzt kein Verbot dafür. Aber es ist sicherlich nicht...
Gut, soweit... ich weiß nicht, wieso sich die Filmen haben lassen von dieser Filmemacherin in diesem Film Work Hard, Play Hard. Es ist ein sehr schönes Dokument. Inzwischen gibt es natürlich schon viel invasivere Software, auch von SAP zum Teil, als das ist schon einige Jahre alt. Das Motto legal, illegal, scheißegal, würde ich sagen, ist sehr verbreitet heute in der Tech-Industrie und in der sogenannten real existierenden Digitalisierung, wie ich sagen würde. Dazu auch so Mottos wie Move Fast and Break Things, das ist das Motto von Facebook, also sich schnell bewegen und Dinge kaputt machen, egal. Also Facebooks, wir erzeugen irgendwie so Pogrome in Myanmar, naja, was soll man machen? Es ist sozusagen, ups. organisierte Verantwortungslosigkeit, würde ich sagen. Vieles von diesen Dingen funktioniert nicht mal und wirkt sich desaströs aus oder ist einfach nur Marketing- oder Verkaufsschmäh. Und viele der verfügbaren Technologien sind einzig von ökonomischen Zielen wie Effizienz, Wachstum oder Profit geprägt. Bullshit. Sorry. Wo alles das zusammenkommt, sind die künstlichen Intelligenzsysteme der Megaplattformen wie Facebook oder Google, YouTubes Empfehlungssystem, das kann man sagen, ist eine der künstlichen Intelligenzen mit dem derzeit größten gesellschaftlichen Einfluss. Die Empfehlungen und die automatisch abgespielten Folgevideos bestimmen 70% dessen, was Milliarden von Menschen sehen. Die Frage ist, nach welchen Kriterien werden diese Videos, die wir empfohlen bekommen, ausgewählt? Es gibt nur ein Kriterium. YouTube empfiehlt zu jedem Zeitpunkt genau das Video, das uns mittelfristig am längsten auf der Plattform halten wird. Und das hat natürlich Nebenwirkungen bis hin zu Leuten, die dann quasi in kürzester Zeit irgendwelche spektakulären Videos bis hin zu politischer Angstmache und Hetze angeboten bekommen, ist YouTube egal. Hauptsache, die Leute bleiben lang auf der Plattform. Diese Empfehlungssysteme sind von wirtschaftlichen Zielen geprägt, vorab definierte Ziele bestimmen, wie Technologie wirkt, auch bei weniger weltumspannenden Systemen, zum Beispiel bei sowas wie Credit Scoring. Kredit- und Wirtschaftsauskunft ein bestimmen mit ihren Bewertungen darüber, ob jemand am wirtschaftlichen Leben teilnehmen kann oder nicht. In Österreich ist das der KSV, der Kreditschutzverband, in Deutschland die Schufa. Mit einem schlechten Credit Score, also schlechten Bewertung, wird das Leben sehr schwierig, von Bankdienstleistungen über Kreditkarte und Handy Vertrag bis zur Mietwohnung in Deutschland. In den USA werden Credit Scores sogar von Versicherungen und bei Jobbewerbungen abgefragt. Also wenn jemand jetzt quasi einen schlechten Credit Score hat, schlecht bewertet wird, bekommt er dann auch keinen Job und dann wird der Credit Score noch schlechter. Ist ein super Teufelskreis. Welche Daten hier verwendet werden dürfen, ist vergleichsweise beschränkt. Trotzdem ist oft bewiesen worden, dass bei der Schufa zum Beispiel viele Daten fehlerhaft sind. Credit Scoring kann massive Auswirkungen auf Menschen haben und ist deswegen ein gutes Beispiel für einen näheren Blick darauf, wie wir als Gesellschaft datenbasierte Entscheidungen über Menschen handhaben wollen. Welche Ziele rechtfertigen eine derartige Bewertung der gesamten Bevölkerung? Das könnten einmal volkswirtschaftliche Ziele sein. Wir wollen vielleicht keine neue Finanzkrise wegen einer Unzahl an faulen Krediten. Wir wollen außerdem nicht, dass sich Menschen überschulden und sich damit ins Unglück stürzen. Natürlich gibt es das geschäftliche Interesse von Unternehmen, Zahlungsausfälle zu vermeiden. Aber Credit Scores werden für weit mehr als das verwendet. Je nach Score wird der Kredit unterschiedlich teuer. Die Kunden bekommen verschiedene Preise und Konditionen. Damit nicht genug, immer mehr erfolgt eine komplette Verschmelzung von Marketing, Verkauf, Kunden und Risikomanagement. Der österreichische Kreditschutzverband bietet neben dem Credit Score zum Beispiel für über jede Person einen sogenannten Wirtschaftlichkeitsindex an, der sozusagen aussagen soll, wie wirtschaftlich attraktiv diese Person ist. Und welche Interessen vertritt der Kreditschutzverband? Die der Betroffenen, die unserer Gesellschaft? Nein, die von Wirtschaftstreibenden. Das ist die Eigendefinition. Ein anderes Beispiel, Avato Infoscore von Bertelsmann in Deutschland, eine Wirtschaftsauskunft, die sagen, legen ihren Firmenkunden nahe, Kunden mit hohem Ertragspotenzial sollen gewonnen, Kunden mit hohem Risiko von Anfang an gemieden werden. Risikomanagement, Marketing und Verkauf wachsen zusammen und was die Scoring-Firmen hier im Grunde anbieten, ist gezielte Diskriminierung für Profitzwecke. In den letzten Jahren sind noch dazu jede Menge Startups entstanden, die Credit Scores auf Basis von exzessiven Daten über das Alltagsverhalten berechnen. Die Kreditwürdigkeit ist dabei zum Beispiel davon abhängig, wie oft jemand telefoniert, wohin sich jemand bewegt und so weiter und so fort. So, einen kleinen Moment. Ich komme jetzt zur amerikanischen Mathematikerin Cathy O'Neill, die hat ein Buch geschrieben über Weapons of Math Destruction, also quasi Mathematik-Massenvernichtungswaffen. Und sie hat gesagt, problematische Algorithmen haben für sie drei Kriterien. Sie sind intransparent, sie sind weit verbreitet, viele sind betroffen und sie haben destruktive Auswirkungen. Sie weist darauf hin, dass Algorithmen in vielen Fällen ein Eigenleben entwickeln, Ungleichheit reproduzieren oder verstärken. Ein Beispiel ist Predictive Policing, das heißt, die Polizei versucht auszuwerten, wo sind besonders viele Kriminalfälle, kontrolliert genau dann besonders intensiv. Durch viel mehr Kontrollen dort wird dann die Statistik, wird das Gebiet noch viel mehr zum Kriminalitäts-Hotspot erklärt und so geht das dann ewig weiter. Das ist alles andere als neu, sogenanntes Redlining, so ist der Begriff gewesen in den USA, das ist ein Foto von 1936, da haben Banken und Versicherungen die Stadt quasi in rote Zonen eingeteilt von den Leuten, die sie nicht als Kunden haben wollen oder die keinen Kredit oder Versicherung bekommen. Anderes Beispiel von Cathy O'Neill, Algorithmen, die über die Rückfallwahrscheinlichkeit von Häftlingen entscheiden und damit über die vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis oder Sicherungsverwahrung, ziemlich problematisch, systematisch diskriminierend gegen schwarze Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Und Cathy O'Neill sagt, Algorithmen sind im Programmcode verpackte Meinungen. So, dann haben wir noch ein Beispiel, wieder in der Arbeitswelt von ihr. Ein Student, der hatte eine bipolare Erkrankung, war in psychologischer Behandlung, wollte einen Teilzeitjob bei einem Supermarkt, bei Kroger und hat keine Einladung zum Bewerbungsgespräch bekommen. Bei mehreren anderen Firmen gleich. Es gab einfach keine Reaktion. Und dann kam heraus, der Persönlichkeitstest von Kronos war schuld von dieser Firma, die wiederum diese Big Five, diese fünf Charaktereigenschaften auswertet aufgrund von irgendwelchen komischen Fragen. Und da hat er irgendeine Frage falsch beantwortet und dann ist er einfach systematisch über viele Firmen hinweg einfach gar nicht mehr eingeladen worden. Und das sind Auswirkungen, die durch dieses systematische Aussortieren entstehen können. Ganz allgemein sagt Cathy O'Neill, wir werden immer wieder sehen, dass die Privilegierten eher von Menschen behandelt werden, die Massen hingegen von Maschinen. Und damit komme ich jetzt noch einem System, das uns etwas näher liegt. Vor kurzem wurde in Polen ein ähnliches System abgeschafft. In Österreich läuft bekanntlich seit kurzem das sogenannte Arbeitsmarktchancenassistenzsystem, auch genannt AMS-Algorithmus. Im Testbetrieb ab 2020 soll das Ding in den Vollbetrieb gehen. Arbeitslose werden dann beinahe vollautomatisch in drei Klassen einsortiert, von Kategorie A und B bis zu Kategorie C Arbeitslosen, die quasi hoffnungslosen Fälle. Von der Einstufung werden die Mittel abhängen, die für eine Person zur Verfügung stehen, wie im Rechnungshofbericht 2017 nachzulesen. Die Ressourcen des AMS sollen auf die mittlere Gruppe konzentriert werden. Personen aus dem Segment C sollen künftig mit weniger Ressourcenaufwand betreut werden. Also wie im Krieg oder bei Naturkatastrophen, wir konzentrieren uns auf die mittlere Gruppe mit den besten Chancen, die sowieso nur leicht verletzt sind, um die brauchen wir uns nicht kümmern, und die ganz schwer verletzt sind, die lassen wir einfach sterben, müssen wir weniger Ressourcen investieren. Wir sind aber nicht im Krieg oder eine Naturkatastrophe, würde ich sagen. Und das sind die Variablen, die laut Dokumentation einfließen. Manche dieser Variablen führen zu Punkteabzügen. Frauen, über 50-Jährige, gesundheitlich Beeinträchtigte oder Menschen aus einem schlechten Wohnbezirk, wie zum Beispiel Simmering, werden automatisch schlechter eingestuft. Der Standard hat das für einen konkreten Fall ausgerechnet. So ein durchschnittlicher, junger, gesunder Mann und so weiter, der hatte eine Arbeitsmarktchance von 52%. Bei der gleichen Eckdaten, wenn das eine Frau ist, sind es nur 49%, wenn die Person über 50 ist, sind es plötzlich nur mehr 35%, wenn der Wohnort quasi Simmering ist, sind es 33%. Das AMS betont, diese Abzüge bei den Arbeitsmarktchancen würden doch nur die Realität abbilden. Und ich halte das für ziemlich perfide, diese Aussage, denn natürlich bilden sie nicht nur die Realität ab, sondern sind die Basis für Entscheidungen und diskriminieren dabei systematisch gegen ohnehin benachteiligte Gruppen. Selbst wenn es stimmt, dass der Frauenanteil in der mittleren Kategorie B überdurchschnittlich ist, so wie Johannes Kopf öfters betont hat, aus der Perspektive einer betroffenen Person steigt die Wahrscheinlichkeit, in der untersten Kategorie C zu landen, wenn man weiblich ist oder alt, gesundheitlich eingeschränkt oder im falschen Bezirk wohnt. Mein zweiter Kritikpunkt, die Einstufung als Kategorie C Arbeitsloser ist stigmatisierend, ganz eindeutig. Drittens, das System schert alle über einen Kamm. Wer in eine statistische Schublade gesteckt wird, kommt aus der kaum mehr heraus. Das ist damit ein Eingriff in Autonomie, Entfaltungsfreiheit und Menschenwürde. Der AMS-Hinweis auf die Berater, die die Einstufung ja verändern können, ist aus meiner Sicht lächerlich, weil... Es gibt viele Studien, die das belegt haben, wenn im Computer irgendeine Entscheidung getroffen worden ist, sind die Schwellen, dass man diese Entscheidung ändert oder diese Bewertung ändert, sehr hoch. Und es gibt keine Ergebnisse von Untersuchungen, wie das im IMS untersucht werden sein soll, die mir bekannt wären. Fünftens, die Trefferquote ist 80-85%. Das ist grottenschlecht, bedeutet viele tausende Fehlentscheidungen, aber klar, waren IMS-Entscheidungen über Betroffene auch früher zum Teil schon willkürlich, ungerecht und diskriminierend. Ein rigides, dreistufiges, beinahe vollautomatisiertes System wird das aber aus meiner Sicht nicht verbessern, im Gegenteil. Und schließlich sechstens, falls das wahr wäre, dass Kategorie C Arbeitslose flächendeckend von Zwangsmaßnahmen wie sinnlosen Kursen und andauernden Bewerbungsschreiben befreit wären, wäre das natürlich nicht schlecht, auch wenn ich bezweifle, dass das flächendeckend kommen wird. Aber selbst dann, mein Hauptkritikpunkt, weniger Ressourcen für diejenigen, die eh schon am meisten benachteiligt sind, das geht gar nicht. Danke. Ich hoffe, da tut sich trotzdem noch was, obwohl bis jetzt es so ist, dass es fast kein Eingehen auf Kritik gegeben hat und eher eine Art Vernebelungstaktik und aus meiner Sicht teilweise Vorspiegelung von Transparenz. Muss ich leider kurz ein paar Dinge überspringen. Und habe noch ein paar Worte zu Job- und Skill-Matching einerseits und automatisierten Talente-Checks und Berufsorientierung andererseits oder gar Chatbots. Also ich sage jetzt gleich mal, Chatbots ist ein kompletter Blödsinn. Das ist ein einziger Hype seit einigen Jahren, der ist eigentlich schon wieder am Abschwellen. Und ich würde sagen, also Chatbots, das sind quasi diese Dinge, die irgendwie versuchen, Kommunikation zu verhindern, also die Leute abzuwimmeln. So werden die normalerweise eingesetzt. Also automatische Systeme, wo man dann mit der Maschine irgendwas besprechen kann, die natürlich nie versteht, was man eigentlich will. Talente-Checks, Skill- oder Job-Matching, Berufsorientierung, ich würde sagen, ja, gern als Hilfsmittel und zur Inspiration, aber keine Entscheidungen über Menschen davon abhängig machen. Und wir müssen vor allem aufpassen, dass solche algorithmischen Systeme nicht als Vorwand zur Ressourcenkürzung oder Kosteneinsparung verwendet werden. Ich glaube, das wäre fatal, denn ich denke, Beratung, Begleitung, persönliches Gespräch und die Zeit dafür bleibt das Wichtigste. Wir sehen das, glaube ich, auch sehr deutlich im Gesundheitssystem, wenn Ärzte laut Studien durchschnittlich nur 5 Minuten Zeit haben pro Patient oder Patientin, das ist eine Katastrophe, die suchen sich dann irgendwelche teuren anderen Leute, mit denen sie reden können. Zeit ist immens wichtig und das wird oft durch diese Systeme irgendwie versucht, einfach einzusparen. Wovon man sich beim Job- oder Skill-Matching aus meiner Sicht auf gar keinen Fall inspirieren lassen sollte, das wird öfters erwähnt, sind Online-Partnerbörsen, denn diese gehören aus meiner Sicht zu den zwielichtigsten digitalen Diensten überhaupt. Die benutzen Fake-Profile, manipulieren Nutzerinnen und alles ist daraufhin optimiert, sie so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. Da kann Parship noch so oft behaupten.
Parship verliert jeden Tag Kunden. Und das freut uns, weil wir sie paarweise verlieren. Testen Sie den Testsieger Parship.at.
Es stimmt einfach nicht. Sie wollen keine Kunden verlieren, sie wollen sie so lange wie möglich behalten und zahlen. Sie wollen, dass sie zahlen. Wovor ich auch warnen möchte, ist ein etwaiges Skill-Matching des AMS dazu verwenden, um Leute zu Bewerbungen zu zwingen. Als Unterstützung gern, alles andere birgt zu viel Potenzial für Wahnsinn. Und was ist jetzt mit der Eingangsfrage, digitale Chancen oder automatisierte Ungerechtigkeit? Ich bin leider ziemlich skeptisch, egal ob kommerziell oder öffentlich, viele Initiativen scheinen mir aktuell von blinden Quantifizierungs- und Kennzahlenfetischismus geprägt. Sie sind entweder dysfunktional oder gemeingefährlich oder beides und vor allem von Zielen geprägt, bei denen das Wohlergehen von Einzelnen und Gesellschaft bestenfalls eine Nebenrolle spielen. Firmen nützen die permanente Sortierung von Menschen nach ihrem Wert und dem Risiko, das sie für Unternehmen darstellen, systematisch und einseitig für ihre eigenen Interessen. Viele Firmen handeln kurzsichtig und unverantwortlich, andere spielen mit, weil ihnen von Beratern andauernd eingeredet wird, dass sie ansonsten keine Zukunft hätten. Die Politik wirkt oft hilflos und handelt nur dann schnell, wenn es um Sicherheitswahn oder Cyberkriegsführung geht oder um Kosteneinsparungen. Immer wieder taucht auch die Frage auf, aber Menschen entscheiden doch oft genauso willkürlich und diskriminierend. Könnte Technologie nicht dabei helfen, gerechte Entscheidungen zu treffen? Ich würde sagen, theoretisch ja, praktisch nein. Algorithmen und sogenannte künstliche Intelligenz werden hauptsächlich dann propagiert, wenn sie günstig und effizient sind oder das zumindest behaupten, und sie sollen dabei helfen, Kosten zu sparen. Wenn wir gerechte Algorithmen entwickeln wollen, transparent, mit Einspruchsmöglichkeiten und demokratisch kontrolliert, dann würde das mehr statt weniger kosten. Und das sehe ich nicht, dass das irgendwo passiert. Im Gegenteil. Anstatt gesellschaftliche Ungleichheit und Diskriminierung politisch anzugehen, verschwinden sie mit Algorithmen hinter Maschinen. Und scheinbar so objektiver wie unangreifbarer Mathematik. Digitale Chancen für alle mit technischen Systemen, die einseitig von kurzsichtigen Zielen wie Wachstum, Profit oder Effizienz geprägt sind, wird das nichts. Wenn, dann brauchen wir gemeinwohlorientierte Algorithmen, die Autonomie, Gerechtigkeit und Mitbestimmung ermöglichen. Soweit mal. Der Statistiker und Ökonom Ernst Engel hat 1883 ein Buch über den Wert des Menschen verfasst. Hier listet er zum Beispiel akribisch auf, welchen Geldbetrag männliche Personen niederen, mittleren und hohen Bildungsziels wert sind. Für jedes Lebensjahr von 0 bis 26 eine Zahl. Man könnte vielleicht sagen, das gehört zu den frühen Wurzeln von Kriegsökonomie, Versicherungsmathematik, Humankapitaldenke und von sowas wie Scoring. Und der Herr schreibt: Vergleicht man beispielsweise die Herstellung der Menschen mit der Herstellung von Porzellanwaren, so sind die vor Erreichung des Bildungszieles Gestorbenen mit dem bei jedem Brande unvermeidlichen Bruch oder den Scherben zu identifizieren, während die aus psychischen Gründen nicht ans Ziel gelangten Zöglinge als erste oder zweite Ausschussware anzusehen sind. Nun ja, egal. Ob Arbeitswelt, Schule, Strafverfolgung oder Sozialsystem, als wertlos kategorisierte Menschen werden heute zunehmend digital aussortiert. Datenhandelsfirmen haben übrigens bis vor kurzem die Kategorie Waste, also Müll, verwendet für Menschen in ökonomischen Schwierigkeiten. Und die C-Arbeitslose in Österreich sollen ja nun in kostengünstigere Betreuungsprogramme abgeschoben werden. Ernst Engel hingegen hat das 1883 sicher nicht böse gemeint. Vielleicht hat er sich einfach nur gedacht, mache ich doch mal ein wenig Datenwissenschaft. Wieso nicht? Vielen Dank, das sind meine Kontaktdaten.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Wolfi, für diese hochinteressante...
Eine Frage noch, kann ich abstecken, das Notebook?
Ja. Danke. Metadaten, den Begriff bitte nochmal erklären.
Gibt's ja, Metadaten, also wenn ich ein Telefon habe und ich telefoniere dort und ich spreche oder ich schreibe Nachrichten, dann sind die Metadaten nur die Informationen über... Mit wem habe ich telefoniert, wie lang habe ich telefoniert, wem habe ich wann eine Nachricht geschrieben, das sind Metadaten. Metadaten sind Daten über Daten, ohne die eigentlichen Kommunikationsinhalte.
Mhm. Dankeschön.